Herzlich willkommen zum Gadgetfunk, ein Gemeinschaftsprojekt von Bernd Jäger und Carsten Kunert. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zum Gadgetfunk. Ihr hört Folge 12 unseres frühlingshaften Technik-Podcasts und für euch hinterm Mikrofon hockt auf der einen Seite der Carsten und mir gegenüber quasi direkt übers Internet verbunden. Servus Heiko.
Servus Carsten und wieder mal Mahlzeit.
Ja, schon wieder Dienstag. Diesmal, wir sind ein bisschen vor unserer Zeit, nehmen aber wieder mittags auf. Mal gucken, ob wir das so durchziehen können. Ist schon ein bisschen entspannter als diese Nachtaufnahmen.
Ja, vollkommen. Ja. Nicht ganz so ausgelaugt, nicht ganz so fertig mit den Nerven aus dem täglichen Geschäft. Von daher sehr willkommen, die Mittagszeit.
Ja, Mensch Heiko, wie geht's dir? Wir haben das letzte Mal ja, ich habe mich dann irgendwann selber zusammenreißen müssen, um nicht noch mehr Witze auf deine Kosten zu machen. Bist du wieder fit?
Sicher, wieder voll auf der Höhe. Ich kann damit umgehen. Nur noch sprunghaft, schreckhaft. aber körperlich wie geistig einigermaßen hergestellt und den Herausforderungen des Alltags wieder vollkommen gewachsen.
Das heißt, du bist wieder voll in der Knechtschaft für deine Arbeitgeber.
Ja, natürlich, ja. He got one job, he will do it.
Ja, und für mich ganz angenehm ist, dass du mittlerweile auch wieder über ein Telefon verfügst. Das war für dich wahrscheinlich noch härter, aber für mich auch schon merklich unangenehm, wenn auf einmal du ein Gegenüber hast, den du nicht mehr erreichst.
Ja, nicht auf den normalen Kanälen, nicht so spontan wie sonst. Ich hatte ja zwar eine Ausweichnummer auf einem wirklich interessanten 10 € normalen, nicht mal Smartphone, nein, es war einfach nur ein Handy. War eine sehr interessante Erfahrung nach geführten 10 Jahren Smartphone, durchgehender Smartphone-Benutzung, mal fast 10 Tage auf das Smartphone zu verzichten. War interessant.
Ja, das heißt, Digital Detox auf Neudeutsch. Und ich glaube, wir könnten da auch Bücher drüber schreiben und erfolgreich werden mit der Geschichte.
Ja, was soll ich sagen? Sind die kleinen Momente des Alltags, wo du ganz gewohnt zum Smartphone greifst, um was nachzulesen, ein Foto zu machen und zu versenden oder auch nur kurz E-Mails zu checken. Das war dann mal für ein paar Tage einfach nicht drin. Der Standard-Move, zwischendurch mal ein Rauchen gehen vor der Firma, der Griff in die Hosentasche, um dann festzustellen, oh, da ist hier nur ein normales Handy und kein Smartphone. Okay, also rauche ich einfach nur eine und gucke mir keine E-Mails an.
Ja, und wie geht das? Wie fühlt man sich dabei?
Sehr ambivalent, möchte ich mal sagen. auf der einen Seite hat es am Anfang extrem gefehlt und war extrem irritierend, aber nach 2-3 Tagen hat sich da eine gewisse Gelassenheit einfach mal eingestellt, in diesen Momenten eben nicht im digitalen Nirvana zu entweichen und sich zu informieren, auf welchen Wegen auch immer, oder zu antworten oder einfach auch erreichbar zu sein. Es war, möchte ich sagen, heilsam, aber es war eine sehr interessante Erfahrung. Aber nichtsdestotrotz bin ich extrem froh, wieder
auf den Suchtzug aufgesprungen zu sein.
Wieder in gewohnten Gefilden unterwegs zu sein, ja.
Ich sag ja, der Suchtzug. Und dein Arbeitgeber findet's gut und ich find's natürlich auch gut. Aber ich kann mir das schon vorstellen. So wie du es beschreibst, hört sich das auch nach mehr oder weniger klassischem Suchtverhalten an. Du bist dann 2 Tage auf hartem Entzug und irgendwann greifen dann die alten Automatismen immer weniger und man fühlt sich besser.
Ein bisschen entschlackter, von daher passt es mit dem Digital Detox schon ganz gut. Nichtsdestotrotz war es schon anstrengend, weil die gewohnten Kommunikationswege und Verfahren, die man so hat, dann einfach mal nicht mehr gegriffen haben. Von daher, wie gesagt, bin ich froh, wieder always on zu sein, wie es so schön heißt. Und die Erfahrung war trotzdem interessant. Für den Urlaub, vielleicht nehme ich mir für den Urlaub nur das normale Handy mit und kein Smartphone. Schauen wir mal.
Ja, ich überlege gerade so ein bisschen vor mich hin und ich glaube, auf der einen Seite möchte ich differenzieren zwischen Privatleben und Berufsleben. Auf der anderen Seite zeigt man doch auf beiden Ebenen immer wieder das gleiche Verhalten. Ja, für die Arbeit ist es ganz sicher zeitgemäßes Verhalten, man gewöhnt sich dran, man ist rund um die Uhr online und erreichbar und hat auch Zugriff auf entsprechende Dienste und Daten. Und das Gleiche gilt aber fast schon für den Alltag auch. Ja, wenn dir langweilig ist, bevor du die Gegend anschaust oder Leute beobachtest, guckst du, ob du ein Like bei Instagram bekommen hast oder.
Ja, gut, Instagram ist ja jetzt nicht meine Homebase oder mein vertrautes Gefilde. Wo es mir am meisten gefehlt hat, muss ich ehrlich sagen, war auf den Fahrten von zu Hause zur Arbeit, was ja doch ein paar Kilometer immer sind, dass ich einfach keine Podcasts so mal spontan hören konnte. Ja, das hat mir am meisten wehgetan, sag ich mal vorsichtig.
Ja, stimmt, da habe ich jetzt noch gar nicht drin. Aber Podcast, klar, Smartphone, ne, das ist nicht mehr getrennt wie seinerzeit, als wir noch ein, wie hießen die Dinger, iPod?
Ja. Oh ja, diese iPods, ja. Oder diese.
Ja, da warst du safe, da konnte auch das Telefon mal kaputt gehen, du hattest immer noch Zugriff auf Musik und Hörbücher und mittlerweile auch Podcasts. Mittlerweile ist das ja alles in einem Gerät verwurstelt.
Richtig, was auch okay so ist. Und am Ende vom Tag zieht es aber auch in, gut, arbeitstechnisch ist es natürlich toll, die moderne Smartphone-Technologie und die immerwährende Erreichbarkeit zu nutzen. Aber auch im Privaten, ja. Wie viele Leute haben versucht, mich zu erreichen per WhatsApp, auch wenn ich WhatsApp nicht wirklich mag. Nichtsdestotrotz ist es doch ein omnipräsenter Kommunikationskanal geworden, auf dem normalen Handy einfach komplett weggefallen ist. Und jetzt stelle ich dir mal die Frage, wann hast du das letzte Mal eine SMS geschrieben mit T9? Beziehungsweise ohne T9, ne? Das Telefon hat nicht mal T9 gehabt.
Das kann ich dir nicht beantworten. Ich habe in letzter Zeit den ein oder anderen Fire Stick eingerichtet am Fernseher. Da kam ich mir vor wie bei T9, auch wenn das ein bisschen anders funktioniert. Aber es gibt keinen Grund für T9.
Richtig. Ja, das, also wie gesagt, das war in der Handhabung extrem schwierig. Deswegen, wie gesagt, ich bin froh, da wieder auf dem Stand zu sein, dass alles funktioniert, meine alte Nummer wieder da ist, mein iPhone wieder am Start ist und alles in geregelten und gewohnten Bahnen geht.
Ja, für uns geregelt. Also meine Mutter hat ja ich glaube, das nennt sich Seniorenhandy und das ist bewusst klein gehalten. Also meine Mutter weiß, dass es sowas wie WhatsApp gibt, nutzt es aber nicht, weil sie halt das Telefon mit dem extra großen Display und den extra großen Tasten hat. Und selbst das fällt mittlerweile auf, dass du die gewohnten Kommunikationswege verlassen musst. Also wir können keinen Familienchat in dem Sinne einrichten, weil meine Mutter nicht dabei sein könnte. Qua der falschen Hardware.
Kommt mir irgendwie bekannt vor, fällt so ein bisschen in die Thematik, wenn meine Eltern versuchen, uns anzurufen, dann ist der erste Anruf immer über das Festnetztelefon. Was ich persönlich komplett als outdated empfinde und ich mich jedes Mal erschrecke, wenn diese Dinger klingeln. Ja?
Ja, du, das Gleiche hier. Ich habe ja in meiner neuen Wohnung auch einen Festnetzanschluss. Der funktioniert auch prima. Aber meine zweite Frage ist normalerweise, kann ich dich auf übers Mobilfon zurückrufen? Allein schon ob der Tatsache, dass ich da einen Kopfhörer mit Mikrofon anschließen kann. Und der Gedanke, eine halbe Stunde mir so ein Ding ans Ohr zu hängen, ist schon so aus der Welt, dass, das, einen Kopfhörer für mein Festnetzding habe ich eben nicht.
Nee, möchte ich auch gar nicht, denn ihr Festnetz ist irgendwie outdated. Man hat das, ja, und die einzigen Anrufe, die kommen, sind von den Eltern. Oder, muss ich auch sagen, diverse Nachbarschaftsgeschichten, die auch noch so oldschool sind und erstmal über das Festnetz anrufen, weil es ist ja vermeintlich günstiger, ne?
Ja, das hat man halt irgendwann gelernt, nicht? Ich bin gespannt, auf welchem Level wir hängen bleiben werden und wie unsere Kinder sich dann über uns mokieren in 10 Jahren oder 20, weil wir mit unseren veralteten Smartphones immer noch arbeiten, obwohl man heutzutage doch, weiß ich nicht, den Mikrochip unterm Augenlid benutzt oder was auch immer.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube, der erste Differentiator wird einfach sein, dass das Thema Spracheingabe für welches Device auch ever, auch immer, für unsere Kinder und die nachfolgende Generation sehr viel ja, näher sind, als Finger oder Hände zu benutzen oder ein Eingabemedium zu benutzen, was noch einen zusätzlichen Aufwand erfordert, als einfach zu sprechen oder zu sagen. Das
Ja.
ist mir schon extrem aufgefallen beim Verhalten meiner Tochter mit dem Thema von digitalen Assistenten und anderen Devices.
Gebe ich dir recht, aber mit der Einschränkung, dass das wahrscheinlich eher in den Heimumgebungen passieren wird. Oder vielleicht wünsche ich mir auch bloß, weil Leute, die über Lautsprecher in der Öffentlichkeit telefonieren und mich an deren Gesprächen teilhaben lassen oder allein schon irgendwelche WhatsApp-Sprachnachrichten laut in der U-Bahn eingeben, finde ich hochgradig störend.
Geht mir genauso, aber gefühlt wird es immer mehr. Leute, die in der Telefon plärren und es so sandwichartig vor den Mund halten und sich aus dem Lautsprecher anplärren lassen,
Das verstehe ich überhaupt nicht.
in meiner Wahrnehmung immer mehr und ich kann es nicht nachvollziehen. Was soll das?
Ich kann es nicht beantworten. Liegt es an unserem Jahrgang oder haben wir irgendeinen Knall nicht gehört?
Ich glaube, eine Mischung aus beidem.
Ja, wahrscheinlich. Da, vielleicht sind wir da schon, was ich eben angesprochen habe, vielleicht sind wir ja schon irgendwo hängen geblieben und merken es noch gar nicht und halten uns für die hippen digitalen Pioniere nach wie vor. Und unsere Kinder
Ja.
sind einfach zu gut erzogen, um uns zu sagen, dass wir die kompletten Tech-Idioten sind und eigentlich einen Dinosaurierstempel kriegen müssten.
Bei der Gelegenheit nutzt du eigentlich WhatsApp-Sprachnachrichten?
Nach Möglichkeit nicht.
Sehr gut, ich bin beruhigt. Es geht mir nämlich ähnlich. Und nachdem ich ich fahre ja nicht so oft Bus, aber als ich das letzte Mal in Mainz Bus gefahren bin, um abends in die Stadt zu kommen, und zwei Jungs vor mir saßen, die sich darüber unterhalten haben, dass es ja total cool wäre, wenn man beim Hören der Sprachnachricht schon antworten könnte als Sprachnachricht, dachte ich mir nur, oh mein Gott, wir
Das
sind alle
erinnert mich
verloren.
an eine Technologie, von der ich mal gehört habe.
Dieses
War das
Tom Hanks.
Telefon, oder?
Ja,
Telefon
ich glaube,
hieß
es
es.
war da dieser Amerikaner mit B anfangend, der das mal irgendwann so in den Raum
Taco
geworfen
Bell.
hat. Der Herr Taco Bell, genau. Ja, ich war von den Socken. Ich war wirklich von den Socken. Und die zwei Jungs saßen da und haben wirklich eine Viertelstunde lang mit ihren Kumpels die ganze Zeit Sprachnachrichten hin und her geschickt. Und ich dachte mir, warum telefoniert ihr denn nicht einfach? Unglaublich. Aber okay.
Vielleicht, weil man es auf die Weise konservieren kann, das Gespräch. Ein
Das ist richtig.
Telefonat ist vorbei, aber mal ernsthaft, wer hört sich denn eine
Ich
Latte einzelner WhatsApp-Sätze?
glaube, es geht gar nicht ums Konservieren, sondern eher um das überdachte oder bedachte Reagieren auf das, was man geliefert bekommen hat. Denn ein Telefonat ist ja Realtime und ich habe gar nicht lang Zeit darüber nachzudenken, was ich antworte, sondern ich antworte ja mehr oder weniger intuitiv. In dem Bereich, wenn es dann um Sprachnachrichten geht, klar, ich kann mir das anhören, ich kann mir kurz überlegen, was ich antworten möchte und schicke die Antwort zurück.
Glaubst du, dass da eine derartige Denke dahinter steht? Ich
Ich
glaub's
glaube
fast
nicht,
nicht.
dass es eine proaktive Denke ist. Ich glaube einfach, dass es ein angenehmer Nebeneffekt ist, der das Ganze dann sehr praktikabel und ja, überlegter macht. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Ich finde es sehr befremdlich.
Überleg, da wäre jetzt die positive Variante. Du kannst auch sagen, unverbindlicher, weil du
Ich glaube, das trifft's
zu
eher.
einem von dir gewählten Zeitpunkt antworten kannst oder gar nicht und du kriegst nicht sofort negatives Feedback übers Telefon im Sinne von erklär dich.
Richtig. Ich glaube, das ist unterschwellig die richtige Erklärung. Aber okay, vielleicht auch ist es auch nur ein Generationskonflikt.
Ja, aber das zeigt ja auch wieder mal, wie sich die Technik selbst überholt.
Definitiv. Definitiv. Und für jemanden wie mich, der nicht mal einen Anrufbeantworter geschaltet hat, weil er es hasst,
Ja,
mit
das.
Maschinen zu sprechen und sich von Maschinen Dinge anzuhören, ist
Aber
das halt ein No-Go, ja?
darüber wollte ich mit dir ohnehin mal reden, über die Sache mit dem Anrufbeantworter. Aber das machen wir nachher nach der Aufnahme.
Das können wir gerne tun.
Ist notiert. Nee,
Du
aber
kannst mir auch gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken, ich werde die
ich
nicht
schicke dir.
hören.
Und wenn oder über Telegram oder über iMessage oder. Kanäle haben wir genug. Aber digitaler Sprachassistent ist ein tolles Thema. Da wird ja auch zurzeit wieder die Sau durchs Dorf getrieben.
Durchs digitale Dorf?
Ja, Wahnsinn, oder?
Ja, gut, Amazon hat einfach eine Steilvorlage geliefert, würde ich mal sagen, ne?
Ja, natürlich, also vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Es ist jetzt rausgekommen, dass Amazon-Mitarbeiter tatsächlich Gesprächsmitschnitte, teilweise sogar mit Notizen versehen, auf jeden Fall aufnehmen. Die Firma stellt es natürlich so dar, dass das notwendig ist, um die KI, die künstliche Intelligenz, die hinter den ganzen Befehlsabarbeiteprozessen steckt, verbessern. Der digitale Bürger schreit natürlich Hilfe, meine Privatsphäre. Und ich stehe irgendwo daneben und schüttel den Kopf. Also es erinnert mich an so viele Dinge, unter anderem, weißt du, damals als Google Earth, als sie die ganzen Straßen abgefilmt haben.
Ich erinnere mich, ja.
Und die ersten, ich weiß gar nicht, ob das ein deutsches Phänomen war oder ob das weltweit so war, aber
das war, glaube ich, schon sehr deutsch gewesen, ja.
Hört sich auf jeden Fall ultra deutsch an. Das ist mein Haus, ihr habt es zu verpixeln, ihr dürft das Bild nicht darstellen. So ein bisschen kommt mir das vor. Erzählen Leute, die sich dann im gleichen Kontext vor eine Fernsehkamera vor ihrem Haus gestellt haben und erklären, warum Google ihr Haus nicht ablichten darf.
Das ist, glaube ich, schon ein sehr, 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 sehr deutsches Phänomen. Ja, ich erinnere mich dunkel dran, das ist schon Dekaden her gefühlt, ja, dass die Diskussion am Brennen war. Aber um zurückzukommen zu der Amazon-Thematik, wenn ich es richtig verstanden habe und richtig gesehen habe, dann lässt sich ja bei Alexa doch einiges auch einfach abstellen und vermeiden, wenn ich die richtigen Settings wähle. Oder liege ich da falsch?
Da liegst du total richtig und das gilt bei Android genauso wie beim iPhone. Du musst einfach nur in deine Einstellungen gehen, in der Alexa-App. Dort, Alexa-App auf, Einstellungen, Alexa-Konto, dann gibt es einen Unterpunkt Alexa-Datenschutz und da kannst du mitteilen, dass du nicht an den KI-Optimierungsprozessen der Firma Amazon teilnehmen möchtest. Und damit bist du raus aus der Geschichte.
Also ein klassischer Fall von RTFM.
Read the fucking manual. Ja, aber jetzt musste ich auch nachdenken. Klar kenne ich den, aber read the manual oder mach dich ein bisschen schlau oder denk mal kurz nach, bevor du schreist, weil Leute stellen Videos bei YouTube hoch, wie sie mit Alexa reden. Entschuldigung, wir dürfen übrigens das Wort im Klartext nicht aussprechen. Ich habe da mal Feedback bekommen, dass genau dieses Gerät sich während des Podcasts mehrfach angeschaltet hat. Also reden wir wieder lieber von der Amazon Sprachintelligenz, um dem vorzubeugen. Aber ja, und dann der große Aufschrei, meine Privatsphäre. Das gleiche gilt ja für die ganzen Google-Dienste, die wir tagtäglich umsonst nutzen. Und dass nichts auf der Welt umsonst ist und dass wir natürlich mit unseren Daten und unserem Preislegen unseres Tagesverhaltens den Preis dafür zahlen, sollte doch eigentlich jeder wissen. Aber trotzdem kommt der Aufschrei immer erst, wenn wieder eine vermeintliche neue Thematik aufgedeckt wird.
Ja, vollkommen richtig. Ich erinnere mich nur an die Zeit oder an den Zeitpunkt, als die ersten Alexa-Modelle auf den Markt kamen und war ein Nachrichtensprecher in den Staaten, der über Alexa referiert hat und das Ganze vorgestellt hat und demonstrieren wollte, wie einfach es ist, dann über Alexa auch einzukaufen, wenn die Funktion denn aktiviert ist, beziehungsweise nicht
deaktiviert ist. Darf ich kurz dich daran erinnern, dass du jetzt dreimal das A-Wort gesagt hast?
I'm sorry, ich habe Kopfhörer auf, bei mir kann nichts getriggert werden.
Ja, aber wenn unsere Hörer,
oh, Entschuldigung. Also der digitale Sprachassistent von Amazon wurde vorgestellt und es wurde gesagt, liebe A. kauft mir ein Puppenhaus Und es sind, glaube ich, innerhalb von Sekunden hunderte von Kaufbestellungen und Kaufvorgänge bei Amazon getriggert worden aufgrund dieser Fernsehsendung und der Aufschrei sehr groß war, musste ich auch ziemlich schmunzeln, denn wenn die Leute es eben nicht oder die Menschheit nicht in der Lage ist, diese Funktion zu deaktivieren, um solche Themen zu, um solchen Themen vorzubeugen, ja, dann ja, muss man einfach nur grinsen und sagen, get over it und RTFM.
Oder denk einfach mal für ein Zehnerl über deinen Tellerrand hinaus. Weil auf der einen Seite der Schrei, es funktioniert nicht gut genug, es muss optimiert werden und sich dann null Gedanken machen darüber, wie könnte ein solcher Optimierungsprozess aussehen. Natürlich sind wir noch nicht, oder zum Glück sind wir noch nicht auf dem Level, wo sich KI selbstständig optimieren kann.
Ja, um Gottes Willen, ja.
Ich fürchte, da kommen wir irgendwann hin, aber das wird wahrscheinlich eher ein Thema für unsere Kinder als für uns selber sein. Nichtsdestotrotz, einfach mal kurz nachdenken, wie kann so ein Optimierungsprozess wohl aussehen? Wie kann ein Fehlerbehebungsanalyseprozess aussehen? Und ein bisschen weniger schreien. Und was mich auch wundert in dem ganzen Zusammenhang, die große Kuh, die durchs Dorf getrieben wird, heißt Amazon und AL und so weiter. Hast du eine Ahnung? Der Google Mini zum Beispiel, der Google Assistant, macht der irgendwas anderes?
Okay, ich glaube einfach, Google hat bisher weniger Angriffsfläche geboten in der Öffentlichkeit und in den Medien, als es Amazon getan hat. Von daher hat sich keiner drüber aufgeregt. Nur das, was gezeigt wird, kann auch angeprangert werden. Von daher, it's the same shit, just a different brand.
Ja. Naja, mir fallen dazu gerade zwei Themen ein. Das eine ist, natürlich räumst du als Marktführer, als Platzhirsch immer mehr Aufmerksamkeit als deine Mitbewerber. Ja? Über den FC Bayern wird immer mehr geredet werden als über Werder Bremen oder andere, auch wenn die Verhaltensmuster die gleichen sind. Und jetzt kommt ein Entschuldigung, jetzt kommt ein bisschen ketzerischer Aspekt. Vielleicht muss Google gar nicht so viel aktiv nachrecherchieren, weil die ohnehin schon einen extremen Informationsvorsprung über uns alle haben.
Ja, ich glaube, das ist vollkommen richtig. Wobei die Amazon und Google haben, ich würde sagen, in verschiedenen Sparten ihre Top-Level Informationsthemen oder ihre Informationen, ihre Kundschaft auf der Uhr. Bei Amazon ist es natürlich mehr ein
Kaufverhalten.
Rein Kaufverhalten, konsumentengetriebenes Thema. Bei Google ist es mehr noch viel mehr ein, was möchte die Menschheit wissen, was sucht die Menschheit und womit beschäftigt sich die Menschheit im Internet. Ding.
Von ja, nicht nur im Internet, auch Tage, gibt es das Wort behavioristischer Ansatz? Wie verhalten sich Menschen? Was für Vorlieben haben sie? Gehen sie wandern? Sind sie mobil oder hocken sie immer nur zu Hause? Das ist ja alles, Google verkauft am Ende vom Tag Anzeigen. Und mit dem Wissen, was sie tagtäglich über dich generieren, können sie die Anzeigen optimieren. Wenn du viel unterwegs bist, dann kriegst du eher Wanderschuhe vorgestellt als jemand, der viel Zeit zu Hause verbringt.
Ja, schon richtig. Ich glaube auch, dass die Grenzen da einfach massiv verschwimmen. Nichtsdestotrotz, es ist von beiden Seiten her sind beides die Marktführer in dem Bereich. Und wenn man beide Datensätze mal klein geredet zusammenwerfen würde, dann hättest du ein extrem gutes Profil von jedem Menschen, wie er einfach momentan online wie offline existiert oder koexistiert.
Ich fürchte, du musst da nicht mal was zusammenwerfen.
Ja, es ist schon sehr, sehr perfide, was man mit den Daten alles anstellen kann. Aber lassen Sie sich auf diese Diskussion oder auf das Thema.
Wir sind mittendrin, aber wir haben es jetzt nur aus Sicht der Sprachassistenten beleuchtet. Wir haben jetzt solche Unternehmen wie Facebook Wahlmanipulationen komplett außen vor gelassen. Und dabei soll es auch gerne bleiben. Aber das Thema wird uns und unsere Kinder und nachfolgende Generationen noch total beschäftigt, ganz klar.
Ja, you're right. Was soll ich dazu noch sagen? Das wird uns nicht erspart bleiben und vor allem unseren Kindern mit Sicherheit nicht erspart bleiben. Von daher, jo, it's part of the deal. Ja, wir möchten die ganze Infrastruktur, die ganze Vorzüge nutzen. Also müssen uns auch den Folgen bewusst sein, was unser tagtäglicher Umgang mit all diesen Plattformen und Medien einfach dann zur Folge hat.
Und ich glaube, das ist genau der Kernpunkt, den du gerade ansprichst. Das ist wie in der Gesellschaft und der Politik auch. Es gibt kein besseres Mittel als Bildung oder in dem Fall Wissen oder reflektiertes Nachdenken. Wir kommen nicht drum rum. Du kannst sagen, mag ich nicht, aber dann bitte zahl den Preis, geh zur Kasse, lock dich aus und verzichte einfach drauf. Und in dem Moment, wo wir die Benefits dieser Dienste in Anspruch nehmen wollen oder der Benefit von Facebook, ich überlege gerade, was das wohl ist, dann muss man sich aber auch bewusst sein, dass man Spuren hinterlässt. Häng aus, ja, da
Natürlich.
gibt's nichts dazwischen. Dafür zahlen wir keine Facebook-Monatsgebühr.
Und benutzt bitte nicht deine scheiß Payback-Karte beim Einkaufen.
Ach Gott, nee, 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 die habe ich schon lange. Aber das fällt ins gleiche Schema. Oh,
Ja,
da
das
gibt's
ist
Punkte, da gibt's was umsonst, ne? Es gibt nichts umsonst, du zahlst immer.
umsonst ist nicht mal der Toten, der kostet zu leben.
Oh, oh. Nächstes Thema.
Ja. Okay, was war ich so los gewesen in der Welt die letzten Tage von gestern?
Ja, Fußball wirst du nicht meinen. Ich habe das Gefühl, du spielst auf Paris an.
Ja, es war schockierende Bilder, schockierende
Krass,
Nachrichten,
krasse Bilder.
dass ein, wie soll ich sagen, ein Kirchenhaus, was doch ein bisschen überdimensioniert ist als die normale Dorfkirche, nämlich Notre Dame, einfach mal so hart abgefackelt ist, ne? Heutzutage.
Naja, abgefackelt zum Glück nicht,
Ja, mehr
aber
oder
da
weniger.
sind schon historische Werte. Steht es nicht sogar als UNESCO-Weltkulturerbe auf der Liste, die
Ich
Notre-Dame-Kirche?
glaube schon, dass das relativ weit oben auf der Liste steht.
Ja.
Diese ganzen Devotionalien der katholischen Kirche lassen wir mal außen vor. Ich glaube, die vermeintliche Dornenkrone von Jesus ist gerettet worden. Ja,
Ich glaube, es sind weitestgehend in Anführungszeichen nur strukturelle Schäden. Ja, das ganze Innenleben und ein Großteil der Fassade konnte wohl gerettet werden, wobei das natürlich auch wieder Zeit dauern wird, bis man das wirklich unterschriftsreif verkünden kann.
Ja, ich mu muss ehrlich sagen, für mich war das unfassbar, das zu verinnerlichen, dass ein solches Gebäude, so eine solche Institution, auch für Paris als Touristenmagnet in der Form brandschutztechnisch nicht weiter geschützt war in irgendeiner Art und Weise und dass es Stunden gedauert hat, bis überhaupt wie soll ich sagen, eine Löschoption für die höher gelegenen Gefilde dieser Kirche vorhanden war.
Ja,
Unglaublich.
das ist halt, weil das da bei den Franzosen anders läuft. Das meinst
Ja.
nicht, dass es das in München oder gar in Bayern hätte passieren können in der Form. Da hätten wir bestimmt entsprechende Regularien.
Ja, dann mach dich mal auf den Weg in die Frauenkirche und schau doch mal, ob da eine Sprinkleranlage installiert ist.
Das ist jetzt ein bisschen weit, aber ich bin nächste Woche wieder in München, vielleicht mache ich das sogar.
Unfucking fassbar, dass solch ein Gebäude in Flammen aufgeht. Das ist das Letzte, womit ich in den Nachrichten gerechnet hätte, ja.
Ja, das letzte, ja, natürlich, wie kam das zustande? Bautrupp hat einen kurzen verursacht, oder?
Ja, der Klassiker, Bauarbeiten haben irgendwo ein Feuer verursacht. Wenn du die Timeline ein bisschen zurückspulst, du erinnerst dich an den Brand am Düsseldorfer Flughafen vor gefühlten 20 Jahren?
Nein.
Nein, war auch Großbrand, Düsseldorfer Flughafen. Einige Leute zu Tode gekommen auch, ausgelöst durch Schweißarbeiten, die da oder vor Ort nicht hätten stattfinden dürfen. Von dem Personal, die sie ausgeführt haben. Tragisch, dass damals Personen zu Schaden gekommen sind. Ich glaube, jetzt bei der Notre-Dame-Geschichte Gott sei Dank keine Personenschäden soweit. Aber nichtsdestotrotz, es waren wieder mal Bauarbeiten, ja, die zu diesem Desaster geführt haben.
Ich überlege gerade, weil der Düsseldorfer Flughafen, wahrscheinlich ist das das Einzige, was den BER retten kann. Wenn es da abbrennen lassen, komplett neu aufbauen, ist wahrscheinlich günstiger und schneller und effektiver als das. Aber okay, jetzt werden wir politisch. Was ich auch sehr interessant fand bei der ganzen Notre-Dame-Geschichte ist, dass es tatsächlich Spendenaufrufe anscheinend seitens der Kirche gibt, Notre-Dame wieder aufzubauen.
Seitens der katholischen Kirche.
Ja.
Haha, warte, ich lache kurz. Haha.
Ja, ich meine, da werden sie schon genug Jünger finden, die wieder spenden wollen und werden. Aber gerade die katholische Kirche könnte das wahrscheinlich aus der Portokasse wieder aufbauen.
Ich gehe mal stark davon aus, und das Thema Ablassbriefe, dachte ich, ist seit Luther Geschichte.
Ja, also
Also wenn jemand Geld hat, so eine Kirche wieder aufzubauen, dann ist es die katholische Kirche.
die könnten wahrscheinlich ganz Paris neu aufbauen, ja.
Die müssten halt ein bisschen mal von ihren Schätzen in Rom monetarisieren, wie es so schön heißt, ja. Und dann können sie halt ein zweites Notre-Dame hinstellen.
Wahrscheinlich machen die das eher Uli Hoeneß-Style vom Festgeldkonto.
Aus der Portokasse.
Aus der Portokasse. Ja,
Ah, so
trotzdem,
ist es
schlimmes
leider
Thema.
immer.
Wir sind heute recht polarisierend, aber irgendwie gefällt mir das.
Ja, was soll ich sagen? Wenn die aktuelle Tech-Welt nicht so viele Themen hergibt, dann müssen wir uns halt über solche Themen hermachen.
Ja, aber auch in der Aussage sind wir heute polarisierender als in letzter Zeit. Wobei mir das auch grundsätzlich vielleicht mal ein Anlass ist, darüber zu reden, diese ganze politisch korrekte Verhaltensweise, die einem Tag ein Tag aus übergestülpt wird, geht mir eh tierisch auf den Zeiger.
Eine gewisse political correctness zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, zum richtigen Thema ist mit Sicherheit angebracht, aber man sollte auch das Thema einfach nicht überstrapazieren.
Ja, du redest von ganz normalen Verhaltensbedingungen, Verhaltensmustern wie Höflichkeit, den Leuten zuhören, Achtung, Respekt etc. Das ist ein No-Brainer. Das ist für mich Voraussetzung. Ich gehe sogar auch mit, wenn man jetzt zum Beispiel bestimmte Begriffe wie für afrikanische Mitbürger das N-Wort einfach weglässt, da gehe ich absolut konform, aber mir geht es einfach einen Tick zu weit. Ich habe jetzt kürzlich wieder Stellenanzeigen geguckt. Die sind jetzt mittlerweile dreigeschlechtlich. Da habe ich auch erst mal überlegen müssen, was das soll, aber es ist jetzt M, W und dann D. Ich glaube, männlich, weiblich und das D dürfte für diverse stehen. Das wird schon
Okay, danke
das.
für den Input, weil in der Tat, ich habe solche Anzeigen auch gesehen und ich habe mich gefragt, für was steht D?
Fürs dritte Geschlecht.
Das dritte Geschlecht, okay. Now I got it.
Da sind wir wieder bei der Büttenrede von AKK. Nein, da gehen wir, so weit zurück gehen wir nicht. Aber das schleicht sich durch alle Begriffe. Die Schriftform wird umgemodelt. Man darf nicht mehr von seinen Hörern reden, sondern man muss Hörer und Hörerinnen sagen oder noch neudeutscher Hörerinnen. Das geht so weit, dass mich, was habe ich kürzlich gemacht? Ich habe hier zwei Enten gefilmt, die sich gekabbelt haben. Einfach so aus der Natur. Dann stelle ich das Ding in Familienchat. Was ist die erste Reaktion meiner Kinder? Papa, sei nicht so gemein. Und ich weiß, wo ist der Fehler? Ich
What?
habe nichts, die hätten sich geprügelt, die beiden Enten, ob ich da wäre oder nicht. Das hat mit mir nichts zu tun. Aber man ist schon so weit anscheinend vom Mindset, dass man hinter jeder Kleinigkeit eine Attacke oder eine politisch inkorrekte Attacke erwartet. Und das geht mir einfach ein bisschen auf die Nerven. Vielleicht ist es gut, dass das hier an der Stelle einfach mal raus ist.
Ja.
Das war der Rant, den wir heute eigentlich nicht geplant hatten und der jetzt spontan kam. Aber dann haben wir zumindest da Kontinuität geschaffen.
Richtig. Abschließend zu der Thematik einfach, let's get over it. Ja, man muss nicht alles auf die Goldwaage legen und manchmal einfach auch fünfe gerade sein lassen.
Ein bisschen mehr Gelassenheit, liebe Hörer und Hörerinnen. Gut, verdammt gut. Und
Verdammt gut.
jetzt.
Vielleicht noch ganz kurz, ja, vielleicht ganz kurz noch Fun Fact zum Thema digitale Assistenten. Du hattest ja in der letzten Folge das extrem preislich ansprechende Paket bei Amazon geteasert mit dem Fire TV Stick und dem Echo Dot, was ich mir dann auch wirklich mal gekriegt habe. Ich habe mich ja lange Zeit gegen digitale Assistenten zu Hause auch gewehrt, dachte aber, das Angebot ist so gut, das muss ich einfach mitnehmen. Meine Frau hat mich verteufelt, meine Tochter liebt es. Hätte ich so nicht
gedacht. Hätte ich dir so prognostiziert.
Unglaublich, ja. Die Kräne ist voll drauf angesprungen. Sie liebt Alexa jetzt über alles und meine Frau schlägt die Hände beim Kopf zusammen und hat mich verteufelt. Aber ich werde auch damit umgehen können.
So viel zu get over it, ja.
Richtig.
Und in ein paar Wochen nutzt deine Frau wahrscheinlich auch digitale Wetteransagen etc.
Ich werde davon berichten.
Willkommen im Club, Heiko. Willkommen.
Richtig. Aber lass uns auch ein bisschen auf die, wenn auch dürftige Tech-Bühne der letzten Tage abschweifen oder nochmal eingehen. Die ersten, ersten News oder Leaks bezüglich eines eventuell neuen iPhones fürs Q3 2019 sind jetzt rausgekommen, nachdem Apple ja das vermeintliche oder das wirklich auch existierende Erfolgsmodell für den Businessbereich, nämlich das iPhone SE oder vormals iPhone 5, geleakt hat, kamen jetzt die Nachrichten raus oder die ersten Vermutungen, dass es ein iPhone XE geben wird, was anknüpft an das iPhone SE, was der Nachfolger vom iPhone 5 war, nämlich ein Einstiegsmodell für die Business-Anwendungen, für die Business-Kunden für einen moderaten Preis. Momentan geht man davon aus, dass es um die $600 liegen wird. Ob es rauskommen wird, wird sich zeigen. Es ist aber auf jeden Fall interessant, nachdem das SE2 ein halbes Jahr lang auch durchs Dorf getrieben wurde, wie die Sau, und dann nicht auf den Markt kam. Schauen wir mal, ob das mit dem iPhone XE dann so passieren wird oder auch nicht.
Irgendwas wird bestimmt kommen. Aber vielleicht, um das nochmal einzugrenzen, ich bin mir nicht sicher, ob das unsere Hörer und Hörerinnen entsprechend auf der Uhr haben. Das ganze Thema hat ja zwei Seiten. Du gehst gerade ziemlich aus dem B2B, aus dem geschäftsmäßigen Element an die Sache ran. Ich meine, jedes Einsteigertelefon hat auf beiden Seiten seine Berechtigung. Auf der einen Seite freut sich der Consumer, dass er ein günstiges iPhone hat oder ein günstiges Gerät, mit dem er im Apple-Kosmos sich bewegen kann. Und auf der anderen Seite stehen natürlich die Firmen, die vor der Herausforderung stehen, ihre Mitarbeiter auch mit entsprechender Hardware auszustatten, ohne dabei gezwungen zu sein auf die Premium-Modelle. Wir haben ja auch über den Wahnsinn in der letzten Folge geredet, ohne für jedes Telefon für einen neuen Mitarbeiter gleich vierstellig Kosten zu verursachen. Und ich glaube, das sind diese beiden Blickwinkel, aus dem gerade dieses Gerät super spannend ist. Auf der einen Seite als Einsteigermodell für den Apple-Kosmos und eben gerade für Firmen, die sagen können, hier Mitarbeiter, da hast du ein aktuelles, gutes Gerät mit dem Apfel drauf. Und die Firma kann in ihrer Infrastruktur weiter performen, ohne ja auf die Premium-Modelle aufspringen zu müssen.
Vollkommen korrekt und richtig. Aus der gewerblichen Sicht hast du es vollkommen richtig getroffen. Ich glaube, also ein Teil des Erfolgs von dem iPhone SE war aber auch der Formfaktor gewesen. Viele, auch Endkunden, haben natürlich das etwas kleinere Smartphone von Apple geliebt, nämlich das iPhone 5 oder SE, und haben das dann doch sehr lange benutzt, beziehungsweise war die Nachfrage sehr hoch gewesen. Ob sie das mit dem XE, mit einem bisschen kleineren Display als das X oder XS dann auch darstellen können, wird sich zeigen. Bleibt auf jeden Fall spannend, ob an den Rumors was dran ist und ob sich da zum Ende des Jahres dann wirklich nochmal ein neues Telefon entwickelt oder nicht. Werden wir sehen. War einfach nur so kurz am Rande der Tech-Szene mal kurz in den Raum geworfen.
Ja, spannendes Thema.
Ja, Aber wo wir gerade bei den Einsteigemodellen bei Telefon sind, Carsten, ich habe gehört, du hast
was zu berichten. Ich habe da was getestet, ja. Vorhin haben wir schon über Instagram geredet und Fotografie. Jetzt gerade haben wir eine wunderschöne Brücke mit Einsteigermodellen im Smart Home Bereich gehabt. Es geht ums Thema Fotos. Und gerade vor der wachsenden Bedeutung von Instagram oder wachsenden Beliebtheit von Instagram und ohne fremdes Bildmaterial klauen zu müssen, die Möglichkeit zu haben, mit wirklich anderen Bildern mal aufwarten zu können, habe ich jetzt von der Firma Black Eye ein kleines Linsenset zur Verfügung gestellt bekommen. Kleines Linsenset schaut so aus, dass du auf der einen Seite einen Clip hast und dann drei Aufschraublinsen. Und diesen Clip kannst du auf deine Kamera klippen und erweiterst dann den Funktionsumfang. Konkret schaut es so aus, dass das drei Beileglinsen mitgeliefert sind. Das eine ist ein Tele, das andere ist ein Fisheye und das dritte ist eine Makrolinse. Und die kannst du also alle drei gleichermaßen an den gleichen Clip schrauben, kannst du unterwegs deine Fotowelt um ziemlich viele sehr, sehr coole Effekte erweitern. Macht das Sinn?
Das hört sich mal nicht so verkehrt an, vor allem für all die Nutzer, die nicht das letzte High-End-Modell der Smartphone-Geschichte haben, wie User von einem Huawei P30 Pro, die schon von Haus aus 18 Kameras eingebaut haben. Hört sich aber spannend an. Wie ist denn dann dein Erfahrungswert dazu?
Ich habe jetzt seit einer Woche ein bisschen rumgespielt damit. Ich muss sagen, das Teleobjektiv ist das, was mich am wenigsten von den Socken haut. Das ist gut, du merkst es auch sofort und du hast auf die Weise, in meinem Fall habe ich dieses Black Eye G4 Dreifach Teleobjektiv. Du hast einen dreifachen optischen Zoom. Das ist wichtig im Vergleich zum digitalen, der ja bloß die Bilder hochrechnet. Das merkst du schon, aber hat mich nicht wirklich von den Socken gehauen. Ganz anders schaut es eben bei Fisheye und Makro aus, weil du wirklich krasse Effekte dazu bauen kannst. Also im Fall vom Fisheye schaut es so aus, dass du tatsächlich einen 160-Grad-Winkel auf einmal hast. Also du siehst fast links und rechts die ganze Umgebung, die dich umgibt. Und gerade bei Panoramaaufnahmen oder in urbanen Umgebungen, in Häuserschluchten, kommen da ganz brutal verrückte Sachen raus. Also das ist ein wirklich, wirklich geiles Add-on. Und das Ähnliche gilt für das Makroobjektiv. Makrofotografie hat mich nie wirklich interessiert. Wahrscheinlich auch aus der fehlenden Möglichkeit heraus. Und jetzt die letzten Tage, das Wetter ist ja zum Glück gut, es ist Frühling. Was ich da auf den Knien rumgekrabbelt bin und Blumen fotografiert habe und mit Makro rangezoomt habe, das war nicht mehr feierlich. Aber es macht echt Spaß. Und ich habe auch ein paar Bilder schon bei mir bei Instagram hochgeladen. Vielleicht mache ich einfach noch ein paar oder lass uns ein paar über den Gadgetfunk publizieren. Der Gadgetfunk bei Instagram, da stelle ich ein paar von den Makro-Bildern rein. Also das ist ein richtiges Add-on. Ich habe jetzt hier meine Chilis aus nächster Nähe gesehen. Ich habe Baseball fotografiert und die Nähte langgezogen. Das macht richtig, richtig Spaß.
Ja, hört sich spannend an. Werde ich mir auch mal anschauen. Wenn ich überlege Vor geführten 20 Jahren hat man sich ja extra noch Kleinbildkameras mit extra einem Fisheye-Objektiv gekauft, um da ein bisschen reinzukommen, oder ein Fisheye für seine Spiegelreflex extra noch draufgepackt. Wenn da natürlich über solche Clip-on-Linsen die Möglichkeit geben ist, eben diese Effekte auch zu erreichen, ist ja toll. Wie ist die Usability bei der ganzen Geschichte?
Kinderleicht. Du hast wirklich diesen Clip am Anfang, die ersten 3-4 Mal ist es ein bisschen hakelig, die Kamera zu finden, aber da hast du ganz, ganz schnell eine Routine drin. Und also ich mittlerweile brauche auch nur noch einen Anlauf, um das Objektiv drauf, die Linse vorne drauf zu klappen. Und also gerade für makro-unerfahrene Leute ist es eine sehr, sehr merkwürdige Erfahrung, weil du packst die Makrolinse auf dein Telefon und auf einmal siehst du nichts mehr. Es ist alles verschwommen. Und bis ich dann rausgefunden habe, wie brutal nah man an das, ich glaube, der Fotograf redet da vom Subjekt, das man aufnehmen möchte, herangehen muss, kann, soll. Aber das fällt eben auch unter den Themenkomplex Erfahrungswerte. Und dann macht es richtig Spaß. Problematisch auf der anderen Seite, aber das hat nichts mit dem Gerät zu tun, ist, dass wirklich, man braucht eine verdammt ruhige Hand, gerade bei Makrofotografie.
Gut, aber das ist ja, egal ob ich mit dem Smartphone fotografiere oder mit der Spiegelreflex, die ruhige Hand hilft meistens weiter.
Ja, aber gerade draußen, es kommt ein Wind, du hast deine Blume gerade richtig eingefangen und ein kleiner Windhauch und du hast einen ganz anderen Bildausschnitt, weil eben die kleinsten Wackler riesige Auswirkungen haben. Aber auch das fällt unter das Thema Erfahrung.
Okay, klingt spannend. Verlinkst du uns bestimmt in den Shownotes, oder?
Aber sowas von.
Ja, ein Traum. Ja, wie ist es denn, wenn ich jetzt du hast gesagt, es ist einfach zum Aufklippen. Jetzt schaue ich mir gerade mal die Rückseite von meinem Telefon an mit einem bisschen, ich sag mal, robusteren Case, wo das Case 3-4 Millimeter über die Linse raussteht. Muss ich da das Case runtermachen oder kann ich es einfach drüber klippen?
Ich glaube, das hängt von Modell zu Modell ab. In meinem Fall habe ich ein iPhone 7 und ich habe einen ganz normalen iPhone-Hülle oben drüber und ich bilde mir ein, es macht keinen Unterschied. Okay. Ich hab das Case abgenommen, hab fotografiert und dann habe ich es probiert mit Case drauf. Aber wer bin denn schon ich, ja? Ich hätte gesagt, es funktioniert both ways. Ich denke mal, so ein richtig hard ruggedized, dickes Cover geht gerade bei der Makrolinse dann irgendwann nicht mehr. Da fürchte ich, wird man das Case abnehmen müssen, um den Zusatzeffekt nutzen zu können. Und was ich mich auch frage, aber da bist du ja der Telefonexperte, in meinem Fall iPhone 7 ist relativ easy, ich habe eine Kamera. Wie ist es denn wohl bei den neueren Smartphones, die da mit 4 Kameras und 3 Sensoren herkommt? Denkst du, so ein System passt auch bei denen? Kann man zum Beispiel einzelne Kameras deaktivieren, um dann dieses Feature oder dieses Gadget nutzen zu können?
Soweit ich weiß, vor allem wenn ich jetzt mal in die mal ein bisschen weg vom iPhone gehe, sondern eher in die Richtung Android oder Huawei, die ja mit ihrem P30 Pro und haben, glaube ich, die Messlatte ziemlich hochgelegt haben, was die Anzahl der Kameras im Gerät angeht. Soweit ich weiß, kannst du einzelne Kameras beziehungsweise im Vorfeld definieren, welche Linse aktiv sein soll. Und okay. Ich gehe davon aus, dass du in dem Moment, wo du die Hauptlinse primär aktivierst, diese dann auch wahrscheinlich über dieses Clip-on abdecken kannst.
Okay, ja, macht Sinn, sowas dachte ich mir schon. Aber ich denke mal auch, dass gerade das P30 kein Referenzprodukt ist für so eine Zusatzlinse. Wobei, auch dort könnte zum Beispiel das Fisheye sehr, sehr lässige Effekte produzieren. Ja.
Also in meinen Augen macht Fisheye immer Sinn, weil es einfach total gute Bilder gibt. Ja. So wie ich das Ganze sehe, ist es natürlich ein tolles Upgrade oder eine tolle Upgrade-Möglichkeit, um vielleicht gerade Smartphones, die nicht aus der letzten Top-Level-Generation kommen, da noch zu wirklich, wirklich starken Foto Apparaten, Fotogeräten, Fotodevices dann quasi upgraden kann, ja, um, wie du sagtest, dein iPhone 7 dann einfach auf ein nächstes Level zu bringen, was die Detailfotografie angeht.
Ich denke mal auch genau für die Preisklasse iPhone 7, wahrscheinlich auch iPhone 8 oder entsprechende Android-Geräte, ist ein sehr, 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 sehr lässiges Ding. Macht Spaß.
Nice, ja.
BlackEye heißt die Firma. Vielen Dank an der Stelle. Yeah.
Ich schaue mir das bei dir gerne mal an. Ich bin gespannt auf die Bilder, die du auf den Instagram Gadgetfunk Account verlinkst. Und ja, dann sind wir auch schon fast ziemlich durch für heute, würde ich sagen.
Sehe ich genauso.
Die Stunde ging schnell rum. Ich bedanke mich für deinen Zeit, Carsten.
Heiko, immer. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Wir sind in 2 Wochen wieder da, dann voraussichtlich am Mittwoch. Das heißt, Mittwochabend oder Donnerstag in 2 Wochen könnt ihr die nächste Folge vom Gadgetfunk hören. Wie immer geht der Aufruf raus, folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen und bei Facebook unter Gadgetfunk respektive der Gadgetfunk. Findet ihr alles auf der Webseite gadgetfunk.de. Liked us, gebt uns Rezensionen bei iTunes. Das hilft dem Projekt in jeder Form beim Weiterkommen. Danke nochmal an der Stelle an die Firma BlackEye für die Bereitstellung der ziemlich lässigen Smartphone-Objektive, die ich hier anschauen durfte. Was habe ich vergessen, Heiko?
Ja, an dieser Stelle frohe Ostern. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in 2 Wochen.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Hoffe, es hat euch gefallen. Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr eine Bewertung bei iTunes für unseren Podcast abgebt. Alle Links dazu und mehr findet ihr unter gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei fairhost24.de für das Hosting von unserem Podcast und der Webseite logischerweise. Ebenfalls danke an bensound.com für die Intro-Hintergrundmusik und die Outro-Hintergrundmusik. Bis demnächst. Ciao!